Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser. Von Zikaden und Glücksdrachen, von eingelegten Gemüsen und vom Erwachsenwerden und seinen Platz finden, ob in Europa, in Amerika oder im Amsterdam des 19. Jahrhunderts. Davon erzählen die heutigen Bilderbücher und Romane. Der Büchermarkt für junge Leser, wie an jedem ersten Samstag des Monats, mit dem besten Sieben, mit Ute Wegmann. Und ich begrüße als Gast zugeschaltet aus Leipzig den Leiter der Abteilung Kulturelle Bildung der Leipziger Stadtbibliothek, Robert Elstner. Zum ersten Mal zu Gast als noch recht frisches Jurymitglied, Robert Elstner. Sie sind in verschiedenen Jurys tätig. Was genau ist denn Ihre Tätigkeit in der Stadtbibliothek in Leipzig?
Ja, man kann so sagen, ich bin an der vordersten Front der Leseförderung. Das heißt, zwischen Markt und Leser, und ich versuche, die Jugendlichen zum Beispiel für ein Buch zu begeistern. Und meine Vorlieben werden meistens abgeschmettert. Ich kann da sehr viel lernen. Wo sind die Hürden eingebaut? Ist es der Text? Manchmal ist es einfach das Cover. Ich denke, wenn wir heute über Titel sprechen, können wir da bei dem einen oder anderen auch auf Hürden eingehen.
Und haben Sie denn auch schon Treffer gelandet bei den Jugendlichen?
Manchmal lag meine Intention genau mit ihnen deckungsgleich, sagen wir mal zu 50%.
Das ist eine gute Quote, würde ich sagen. Heute haben wir 7 Bücher, 7 Präsentationen. Wir beginnen mit einem Bilderbuch für die ganz Kleinen. Ab 3 Jahre wird es empfohlen, Pass auf, von Silvia Borando, eine junge italienische Illustratorin. Sie lebt in Norditalien, studierte in Mailand Kommunikationsdesign. Eine Übersetzung brauchte es für dieses Buch nicht, denn das Buch kommt ohne Wörter aus. Es ist ein heiteres Bilderbuch über recht unterschiedliche Tiere, die sich sonst nicht so gewogen sind und die zu Freunden werden. Aber es beginnt mit 2 Kindern am Fenster, die in eine Schneelandschaft schauen. Robert Elstner, und was passiert dann?
Also sie schauen aus dem Fenster heraus in eine Schneelandschaft. Es erscheint zunächst ein Vogel und es blendet immer wieder zurück zu diesen beiden Kindern am Fenster, die natürlich eine gewisse Mimik haben. Zunächst denkt man, oh Gott, was wird das? Wirkt ja relativ langweilig, aber dann gibt es so ein O. Also immer ein Zeigen des Jungen und des Mädchens, so würde ich die mal beide einstufen. Und dann kommt immer was dazu und dann blendet man immer wieder zurück zum Fenster. Wie nehmen die Kinder wahr, was draußen passiert? Und es ist eine gewisse Dramatik, die sehr, sehr humorvoll endet.
Wie ist es denn gestaltet?
Ich würde mal sagen, sehr einfach, also mit sehr klaren Konturen, mit einer fast eintönigen Farbigkeit, die aber eine gerade durch diese Einfachheit eine enorme Frische bekommt. Und man verliert sich nicht in Details, sondern man konzentriert sich auf diese Bühne des Geschehens.
Ein Bilderbuch im Schnee, gefährlich und heiter, von Silvia Borando, Pass auf, erschienen im Verlag Freies Geistesleben. Richtete sich dieses plakativ gestaltete, aber doch farbenfrohe Bilderbuch an Kinder ab 3 Jahre, weiß man bei dem nächsten Bilderbuch eigentlich gar nicht so recht, ab welchem Alter man es empfehlen soll. Ist es womöglich ein Bilderbuch für Erwachsene, habe ich mich gefragt. Zikade von dem großartigen australischen Illustrator und Künstler und Autor Sean Tan. Er beschäftigt sich mit dem sehr komplexen Thema sich anpassen an eine Gesellschaft, funktionieren in einem System, hier in einem Arbeitsfeld. Und dennoch, weil man anders ist als die anderen, gemobbt zu werden, ignoriert zu werden, keine Anerkennung, keinen Dank zu erhalten. Die Absorbierung des Individuums durch gesellschaftliche Systeme und die Verhinderung einer freien Entfaltung, das sind Themen, die Chantans Werk durchziehen. Ich denke an das großartige Bilderbuch Die Fundsache. Auch da war das schon Thema. Entsprechend beginnt dieses Buch Grau in Grau mit der grünköpfigen Zikade im grauen Anzug, grauem Hemd vor grauer Wand. Vorsatzpapiere zeigen graue Betonkuben, Hochhäuser in einer grauen Stadt. Ein trübes Leben, ein eintöniges Leben. Robert Elstner, Grau, geht es auch weiter?
Als ich dieses Buch in die Hand genommen habe, habe ich mich genau das Gleiche gefragt. Ist das jetzt ein Bilderbuch für Kinder? Chotan hat diese Frage auch mal direkt beantwortet. Er hat gesagt, Kinder entdecken immer andere Dinge. Sie nehmen es anders wahr. Dieses Bilderbuch hat natürlich eine Tristesse, die Funktion hat. Es hat eine Tiefgründigkeit, die der Erwachsene Betrachter, sage ich jetzt mal, sehr wohl dechiffrieren kann. Da steckt natürlich Kafka drin, da steckt Melville drin in diesem Buch. Es hat eine erschreckende Gegenwärtigkeit des Umgangs miteinander. Es hat eine außerordentliche Faszination, die es entfaltet durch diese Bilder. Und ich denke, es gehört für mich in diesem Jahr zu den nachhaltigsten Bilderbüchern des Jahres. Und Chotan ist einfach einzigartig.
Wir haben ja links immer den knappen Text, rechts das ganzseitige Gemälde. Wie ist denn der Text? Der fällt ja auch schon aus dem Rahmen.
Der Text ist bruchhaft. Also es hat so eine fremdländische Diktion, etwas Gebrochenes, eine Hilflosigkeit, die natürlich auch durch diesen Text zum Tragen kommt. Und ich habe mich zunächst gefragt, aber das ist auch die Aufgabe dieses Buches, dass man es nicht sofort aus der Hand legt, sondern dass man mit Fragen es wieder in die Hand nimmt. So beim Text, so bei diesen Bildern.
Ja, der Text symbolisiert das Fremde, die Figur, die Zikade symbolisiert das Fremde. Glauben Sie, dass Kinder sich mit dieser Zikadenfigur, weil die ist ja in Anzug, Krawatte und so weiter gestaltet, trotz des Tierkopfes, dass Kinder sich identifizieren können?
Und das kann ich mir sehr, sehr schwer vorstellen, weil die Zikade hat natürlich durch diese weit auseinanderstehenden großen Augen nichts Bedrohliches an sich, aber es ist auch nichts Liebliches, was hier mitschwingt. Also es hat etwas Fremdes, man geht auf Distanz, aber es hat auch nichts Erschreckendes. Ich denke, das Graue bei den Kindern und überhaupt zu entschlüsseln, was diese Bilder bedeuten, was sie meinen und auch die aufkommende enorme Brutalität, damit, denke ich, sind sie deutlich überfordert.
Ab welchem Alter würden Sie denn sagen, ist dieses Bilderbuch verschenkbar?
Sehr gute Frage. Also diejenigen, für die ich es empfehlen würde, die vielleicht auch die Botschaft herauslesen, sollten schon die sein, die Kafka kennen. Ob die dann noch ein Bilderbuch in die Hand nehmen, ist eine ganz andere Frage.
Ja, vielleicht wäre die Zikade ein Grund, ein wenig umzudenken, was die Franzosen schon lange machen, dass sie Bilderbücher schaffen für auch ein erwachsenes Publikum. Vielleicht ist Chantan für uns damit der Beginn. Zikade aus dem Englischen von Eike Schönfeld, erschienen im Aladdin Verlag. Das nächste Buch werden viele der Hörerinnen und Hörer kennen. Vielleicht haben sie es selber in den 80er Jahren gelesen, als es 113 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste stand. Weltberühmt auch der Film, mit dem der Autor verständlicherweise gar nicht einverstanden war. Die Rede ist von Michael Endes, Die unendliche Geschichte. Der Roman über den jungen Bastian Balthasar Buchs, der ein Buch entwendet, sich auf dem Dachboden seiner Schule versteckt und beim Lesen mehr und mehr in die Geschichte hineingerät. Eine Geschichte, die vom Land Phantasien erzählt, in dem die kindliche Kaiserin erkrankt ist und sich dadurch zunehmend überall das Nichts ausbreitet. Der Junge wird zum Retter, indem er einen neuen Namen für die Kaiserin findet. Michael Ende, Robert Elsner, wäre dieses Jahr 90 Jahre alt geworden. Die unendliche Geschichte erschien am 1. September 1979 und feiert ihren 40. Geburtstag. Anlass genug für den Verlag, eine Schmuckausgabe herauszugeben. Ein großformatiges, schweres Werk mit opulenten Bildtafeln eines Berliner Illustrators, man muss eigentlich sagen eines Berliner Malers, Sebastian Meschenmoser. Schon mehrfach waren seine Bücher auf den besten 7 vertreten. Neben seiner Figur des Herrn Eichhorn hat er sich vor allem mit Märchen beschäftigt und sie umgedeutet und umgeschrieben. Nun hatte er ein knappes Jahr Zeit und hat ein gewaltiges Werk geschaffen. Was sagen Sie zu den Bildern, Robert Elsner?
Das war ein Prozess des Schauens, sage ich mal so. Sie hatten ja bereits erwähnt, dass wir alle den Film kennen, der viel zu schnell kam. Und mit diesem Film sind über die unendliche Geschichte ja mehr oder weniger kitschige Bilder entstanden. Also Fuchur als knuffliges Tier. Und ich denke, die Illustrationen arbeiten genau dort dagegen an. Es hat nichts Liebliches, sondern es ist manchmal eine schräge Verfremdung. Es will nicht gefallen, sondern es will auffordern, darüber nachzudenken, was ist hier anders. Also das hat mir sehr gefallen. Ich finde, es ist ein hervorragend gelungenes illustratorisches Werk zu dieser unendlichen Geschichte entstanden, die ja, das muss man auch sagen, viel ausgelöst hat. Wir denken mal an diesen ganzen riesigen Fantasy-Markt. Und durch eine Neuillustration, denke ich, ist auch eine neue Interpretation möglich.
Sebastian Meschenmoser hat 100 Bleistiftzeichnungen geschaffen und 50 ganz- oder doppelseitige Ölgemälde. Er hat sich ja auch stark an den Beschreibungen Michael Endes orientiert. Und Sie haben es gerade schon gesagt, er hat gar nichts Beschönigendes. Ich fand ungeheuer interessant und spannend an diesen Bildern, die er geschaffen hat, dass das so etwas ganz Pures hat, so was ganz Direktes. Da gibt es gar keine Verstellung. Ist Ihnen das auch so gegangen?
Ja, definitiv. Wie gesagt, unendliche Geschichte lädt ja vor allen Dingen zum Beispiel Jungen ein, sich sofort zu identifizieren, diesen ganzen Kampfgeist auch mit aufzunehmen, also genau auf dieser Ebene zu verbleiben. Und genau dagegen arbeitet er partiell auch an.
Was hat Ihnen denn am besten gefallen? Gibt es ein Lieblingsbild in diesen ganzen wunderbaren Bildtafeln?
Oh, das ist eine schwere Frage, die kann ich jetzt ad hoc nicht beantworten, weil es ist einfach zu opulent. Damit habe ich mich, mit der Frage habe ich mich auch nicht beschäftigt, ob mir eins am besten gefällt.
Was man ja auch noch feststellen kann, ist, dass Sebastian Meschenmoser gereist ist für die Recherche zu diesem Buch. Er hat sich mit dem langjährigen Lektor und Freund Michael Endes, mit dem Literaturagenten Roman Hocke ausgetauscht. Er war in der Nähe von Rom, wo auch Michael Ende eine Zeit lang gelebt hat. Er war an vielen italienischen Orten, die auch Ende besucht hatte, der ja mehrere Jahre dort gelebt hat. Und die ganz klar, wenn man die Bilder sieht und Sebastian Meschenmosers Fotos, die er gemacht hat, die konnte man in dem ein oder anderen Interview jetzt mitbekommen, wo man ganz klar sieht, da hat auch Michael Ende sich von seiner Umgebung sehr stark inspirieren lassen. Ein Gespräch mit Roman Hocke und Sebastian Meschenmoser können Sie auf deutschlandfunk.de nachhören. Alle Angaben finden Sie wie immer auf unserer Webseite und natürlich auf der Deutschlandfunk Audio App kann man auch nachhören. Michael Ende mit Bildern des Künstlers Sebastian Meschenmoser, die unendliche Geschichte, erschien im Thienemann Verlag. So, wir kommen zu einem weiteren Buch, das schon eine längere Geschichte hat und nicht nur das. Nach seinem Autor ist auch in den Niederlanden ein sehr wichtiger Kinder- und Jugendliteraturpreis benannt. Jetzt ist der Roman neu übersetzt von dem großartigen Übersetzer Rolf Erdorf, Ein Junge wie Kees von Theo Theissen. Theo Theissen lebte von 1879 bis 1943. Er war Schriftsteller, Lehrer und Politiker. Er war auch Herausgeber verschiedener Zeitungen. Er war das älteste von 6 Kindern und wuchs im Amsterdamer Jordanviertel auf, wo seine Geschichte über den jungen Kees angesiedelt ist. Robert Elsner, was ist das Besondere an dem jungen Kees und an dieser Geschichte?
Nun, muss erst mal sagen, es ist natürlich ein Text, wo ich jetzt gar nicht auf die Idee gekommen wäre, das als Jugendroman zu handhaben. Wobei der Junge ist genau in dem Alter, er ist 12 Jahre alt. Es ist ein Text, der in Amsterdam spielt, der, glaube ich, zu einer Art Nationalheiligtum gehört in den Niederlanden. Ich denke mal, in der Schweiz wäre das sicherlich der Schellen-Ursli, wenn ich den jetzt so erwähnen würde. Ich denke, jeder kennt in den Niederlanden diesen Jungen. Für den deutschen Leser dürfte das etwas schwerer sein. Was mir besonders gefallen hat, ein 12-jähriger Junge, der träumend durchs Leben läuft, der Wünsche hat, die nicht erfüllt werden können, weil er kommt aus ärmlichen Verhältnissen. Der Vater ist Schuhmacher. Er wird auch im Laufe der Handlung, das ist, glaube ich, die dramatischste Szene, sterben. Die Wünsche können ihm nicht erfüllt werden. Ein großer Wunsch zum Beispiel ist, dass er in den Turnverein eintreten kann. Also ein Phänomen um die Jahrhundertwende. Und weil er das nicht kann, er beobachtet sie, er beobachtet die Vorturner, erfindet er den Schwimmbadschritt. Vornübergebeugt, mit baumelnden Armen. Und genau das wird dann auch zum Vorbild in seiner Schule. Es nehmen immer mehr Kinder auf. Also er findet Ersatz. Er ist kreativ, er ist ein Träumer. Und diese Figur, dieses Jungen, entfaltet ein Leben, das mich schon sehr begeistert hat. Allerdings hätte ich zur Gestaltung und natürlich auch zum Text und der Art des Erzählens bezüglich der Zielgruppe einige Einwände.
Wie ist es denn erzählt?
Es ist autorial erzählt, würde jetzt der Germanist sagen. Also es gibt einen allwissenden Erzähler. Es wird von außen geschaut. Ich denke, das ist so die erste Hürde, die der heutige Leser schon hat. Sie sind gewohnt, die Ich-Erzähler-Perspektive oder das Sehnliche erzählen. Hier ist viel mehr Ruhe im Text. Es herrscht ja heutzutage, denke ich, viel mehr Ungeduld, wenn wir uns Texten hingeben. Dieser Text nimmt sich Zeit. Er stammt noch aus einer Zeit, wo es eben keine Ersatzmedien gab. Das ist das Besondere. Ein Germanist wird diesen Text außerordentlich schätzen. Ob ich ihn, das habe ich noch nicht versucht, Jugendlichen schmackhaft machen kann, das stelle ich mir etwas schwieriger vor.
Sie haben eben schon gesagt, der junge Kees ist ein Träumer und so entwickelt er assoziativ unglaublich viele Ideen, wie sein Leben, seine Alltagsgeschichten ja immer wieder weitergehen können. Das heißt, in diesem Buch findet man auch ungeheuer viele Konjunktive. Die Sprache ich finde, das muss man in dem Fall sagen, ist sehr behutsam, sehr besonders modernisiert von dem Übersetzer Rolf Erdorf. Und das ist eine sehr gelungene Übersetzung von Theo Theissens Werk. Also die Selbstbehauptung der Kleinen unter den Großen, der Aufbau eines Selbstwertgefühls und dieses Gefühl, etwas Besonderes sein zu wollen, aber auch helfen zu wollen, das sind so Momente, so thematische Aspekte, die sich durch diese, wie ich finde, wirklich hinreißende Vater-Sohn-Geschichte ziehen. Da gibt es wirklich ganz berührende Szenen, Sie haben es eben auch schon erwähnt. Und wir haben hier einen sehr sensiblen Jungen, der aber dennoch mit beiden Füßen im Leben steht. Ein Junge wie Kees von Theo Theissen aus dem Jahr 1923 und nun neu übersetzt von Rolf Erdorf, erschienen im Wallstein Verlag. Es war für mich eine Freude, mit Kees durch Amsterdam zu gehen. Es ist aber auch eine Freude, mit Luzi durchs Leben zu gehen und so Herrn Klinge kennenzulernen. Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte, von Dieter Zipfel, der Autorin des Bilderbucherfolgs Monster. Und die isländische Berlinerin Rein Fliegenring, Illustratorin, hat hier ziemlich viel Gemüse gezeichnet. Luzi braucht Geld, sie will nach Berlin, sie will weg von dieser komischen Patchwork-Kleinfamilie, vor allen Dingen von dem neuen Freund der Mutter, dem Mischi, der einfach nervt, so wie auch die Mutter nervt. Wie kommt Luzi nun zu Geld?
Ich gehe mal auf den Eröffnungssatz ein. Da steht, bah, ein Mädchen. Und sie steht an einer Tür und sie hat eine Annonce gefunden, 20 Euro, sie vermeint, zum Hundehüten. Und diese 20 Euro möchte sie natürlich verdienen, super verdientes Geld. Sie ist weit gefahren, sie hat sich ein Busticket geleistet von ihrem schmalen Taschengeld und der Mann will sie abweisen. Sie ist ein Mädchen und kommt damit für ihn nicht in Frage. Aber Luzi kämpft. Und wie sie kämpft, sie lässt keine Ruhe, sie klingelt immer wieder. Und irgendwann öffnet Klinge, ein Mann in Outdoor-Klamotten, etwas verwahrlost, super schräg und sehr eigen.
Wie ist denn die ganze Geschichte erzählt? Die hat ja eine unheimliche Dynamik.
Also Klinge weiht sie ein in seine Welt, die völlig anders ist. Er vermeint nämlich, von Geheimdiensten beobachtet zu werden, von Monstern betrachtet zu werden. Und er hat den Tick, dass jegliche Gemüsesorten irgendeine fantastische Bedeutung für ihn haben. Es gibt also Erbsen, das sind Gulaugen. Es gibt Himbeeren, das sind Nixenhirne. Was er auch hat, ist eine große Lese- und Rechtschreibschwäche. Und genau dafür braucht er dieses Mädchen, die Luzi, die nämlich für ihn Kochrezepte entwerfen soll, die übrigens auch in diesem Text enthalten sind. Und sie ahnt, dass dieser schräge Mann schon ein wenig verrückt ist, aber dieser Wahnsinn erklärt ihr genau die Welt, weil die Welt ja selbst auch eher manchmal langweilig und manchmal sehr absurd daherkommt. Sie findet einen Halt in diesem Mann und eine solche Figur zu schaffen, das ist, glaube ich, ein Glücksgriff im Jahr 2019.
Jetzt haben Sie schon die Kochrezepte erwähnt, die sind überwiegend gezeichnet, illustriert von Rahn Fliegenring. Vielleicht noch ein Satz zur Illustration?
Nun, ich bin kein Kenner von Illustration, das hat fast etwas Kindliches, sehr Einfaches, aber ungeheuer Freches. Es springt einen förmlich an, so eine naive Diktion ist da mit drinnen, auch vom Grafischen her. Aber ich denke, es hat eine Eindeutigkeit. Also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, eine Figur, die mir sehr gefallen hat, weil ich immer wieder herzlich lachen musste, wie der Michi gezeichnet ist. Also der Michi ist der neue Freund der Mutter. Das ist so ein ganz, ganz grüner mit Strickpullover, der ganz viele Psychosprüche drauf hat und immer sanft mit allen umgeht und der sie fürchterlich nervt, weil sie sehnt sich ja nach der ehemaligen Gefährtin ihrer Mutter, die nun in Berlin ist, wo sie ja hin will. Die Mutter hat also eine gleichgeschlechtliche Beziehung gehabt, was dann auch für einige Dramatik im Text sorgt, aber das wollen wir hier nicht verraten.
Ein sehr amüsantes Abenteuer mit schrägen, spannenden Figuren und Sie haben es auch schon gesagt, einem derart frechen Ton, der wie ein frischer Wind durch die Kinder- und Jugendliteratur Deutschlands im Jahr 2019 zieht. Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte, von Dieter Zipfel und Rand Fliegenring bei Hansa erschienen, ab 11 Jahre. Ebenfalls frech und auch in besonderem Ton verfasst, nämlich in lyrischer Prosa, meist mit der Direktheit und Härte eines Raps, kommt Poet X von Elizabeth Acevedo, Gewinnerin der Carnegie Medal und Gewinnerin des National Book Awards. Elizabeth Acevedo stammt aus der Dominikanischen Republik, wuchs in New York auf, war Lehrerin und es war eine Schülerin, die sie zum Schreiben brachte, und zwar durch den Satz: Keins dieser Bücher hier handelt von uns. Uns, Das sind junge Schwarze. Aber genau davon handelt Poet X. Shomara, attraktiv, unter strenger katholischer Kontrolle, lehnt sich auf gegen Regeln, gegen Verstellungen, gegen soziale Kontrolle und Machtmissbrauch. Und all das geht so richtig los, als sie sich zum ersten Mal verliebt und das auch leben möchte. Das Schreiben ihrer Gedichte hilft ihr, diesem strengen Alltag ihrer Umgebung, ihrer Eltern, ihrer Mutter vor allen Dingen, zu entkommen oder diesen strengen Alltag überhaupt zu ertragen. Wie liest sich die Geschichte Shomaras?
Also lyrische Prosa war schon das Stichwort. Das muss man mögen, man muss sich darauf einlassen. Ich habe es sehr gemocht. Manche bezeichnen das Ganze als Langgedicht, das finde ich etwas langweiliger. Und diese lyrische Prosa ist in dem Sinne kein Gedicht, sondern es ist sehr stark verknappte eben Prosa, die sehr von Bildern lebt, sehr viel von Intensität lebt, von Verstärkungen, von Wiederholungen. Im Zentrum dieses Buches, und das geht sehr, sehr nahe, steht der Konflikt zwischen Mutter und Tochter. Und die Tochter widersetzt sich, sie wächst im wahrsten Sinne. Sie wächst sowohl aus ihrer Pubertät heraus, als auch körperlich. Und durch dieses pubertäre Wachstum, sie wird eine sehr, sehr schöne Frau. Und die Männer lauern vor der Tür. Sie empfindet das sowohl als einen Reiz als auch als eine Bedrohung. Und diese Bilder, die dort aufgebaut werden, wie sie also körperlich wächst, wie sie sich der Mutter widersetzt, wie sie sich mit dem Glauben auseinandersetzt, sich gegen den Glauben wehrt, das ist das Besondere dieses Textes, der eine Intensität entfaltet, der man sich überhaupt nicht entziehen kann. Und wenn ich ganz zuletzt noch sage, ein Text, mit dem man Jugendliche sofort erreicht, dann ist es genau dieses Buch Poet X.
Nun ist dieses Buch übersetzt von einer deutschen Poetry-Slammerin. Ist das denn gelungen?
Ich behaupte ja. Ich denke, sie ist auch genau die Richtige, die diesen Text da in die Hände bekommen hat. Mir hat die Übersetzung sehr gut gefallen.
Es gibt ja auch durchaus sehr unterschiedliche Passagen. Das ist ja nicht alles in einem Stil. Sie haben es auch schon erwähnt. Es sind kurze Kapitel. Es gibt Bildgedichte, Haikus, lyrische Verse, harte Verse, die fast wie Fäuste aus den Seiten springen. Ein gelungenes Werk einer schwarzen Amerikanerin, Elizabeth Acevedo, Poet X, erschien im Rowohlt Verlag. So, nun kommen wir schon zum letzten Titel. Ein Debüt, Agnes Ofner, geboren 1989 in der Steiermark, arbeitet als freie Illustratorin und Autorin in Wien und unterrichtet Luftakrobatik. Nicht so das Bilderbuchmädchen, der Titel. Eine Geschichte über Selbstfindung und über das Thema, den anderen so zu nehmen, wie er ist. Es geht um zwei Figuren, Sam und Sarah. Nachbarinnen sehen sich von Fenster zu Fenster, Nachbarinnen mit großem I geschrieben und nehmen Kontakt auf. Worum geht es in der Geschichte?
Eine sehr, sehr schmale Gasse, zwei Wesen, also Sarah und Sam, die während der gesamten Handlung kein Wort miteinander sprechen. Erst ganz am Ende gibt es einen direkten Kontakt. Aber das Mädchen Sarah, das eher sehr gut und sozial verortet ist, Sarah nimmt dort den traurigsten Jungen dieser Welt wahr, weil Sam weint fast jeden Abend auf seinem Sofa. Sie kann ins Zimmer schauen und das betrübt sie, das wirft für sie Fragen auf. Und irgendwann hält sie Zettel ins Fenster und da steht drauf, hallo, ich bin Sarah. Er reagiert zunächst nicht, aber es kommt dann peu à peu zu einem Dialog, der immer tiefer geht und beiden hilft, den täglichen Alltag auszuhalten, der unterschiedliche Dramatiken aufweist.
Wir dürfen ja immer nicht zu viel verraten, aber es ist ja so, dass Sam ganz klar ein Problem hat. Wie hat Ihnen denn die Auflösung dieses Problems, die Erklärung der Ärztin und wie hat Ihnen dadurch auch die dramaturgische Auflösung gefallen?
Ich denke, das Buch berührt etwas, dass wir nicht alle klar verortbar sind. Wir sind also nicht immer Männlein, wir sind nicht immer Weiblein, wir wissen manchmal gar nicht, was wir sind. Aber diese Frage nach zum Beispiel der geschlechtlichen Identität ist nichts Herausragendes in diesem Falle, sondern es geht um den Menschen, egal was er ist. Und dieses Offenbleiben, dass dieses Buch, das muss ich ja sagen, kein Themenbuch wird, das hat mich an dem Text doch sehr begeistert, weil ich vermutete genau, es kommt so diese übliche Dramatik bei diesem üblichen Thema, das wir nicht verraten. Aber genau das passiert nicht. Sie löst es aus meiner Sicht wunderbar auf.
Nicht so das Bilderbuchmädchen von Agnes Ofner erschien im Jungbrunnen Verlag. Einige unserer Bücher wurden schon im Deutschlandfunk ausführlich besprochen. Sie finden also auf unserer Webseite Querverweise. Die Sendung nachhören können Sie mit der Deutschlandfunk-Audio-App. Nächste Woche geht es um den Mauerfall. Jetzt folgen die Kollegen mit Forschung aktuell. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei unserem Juror Robert Elstner und natürlich auch der anderen Jury, die wie immer ihre Stimmzettel abgegeben hat, und wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende. Ihre Ute Wegmann.